I've been touched by the messages we've heard.
Ich bin dankbar, dass ich heute bei Ihnen sein kann. Ich bin gerne mit all den Menschen zusammen, die so fleißig im Seminar- und Institutsprogramm tätig sind. Jill und ich waren vor über 40 Jahren in derselben Seminarklasse. Ich lernte im Unterricht nicht nur das Evangelium besser kennen, sondern auch sie. Und ich begann, mich mehr für sie zu interessieren. Das ist einer der Gründe, weshalb mir das Seminar am Herzen liegt. Meine Eltern lernten sich beim Institut kennen, als beide die Universität besuchten. Nach ihrer Hochzeit gaben sie einen Empfang im Institutsgebäude. Das ist einer der Gründe, weshalb mir das Institutsprogramm am Herzen liegt. Jill und ich sind auch sehr dankbar für den Einfluss, den Seminar und Institut auf unsere Kinder gehabt haben. Wir haben 9 Kinder. Sie sind alle verheiratet, außer unserer Jüngsten, die in etwa 2 Wochen von ihrer Mission nach Hause kommt. Früher war definitiv vieles anders, als noch alle 9 bei uns lebten und wir nach besten Kräften versuchten, ihnen etwas beizubringen und sie großzuziehen. Ich bin sehr froh, dass es damals noch keine Webcam gab. Es wäre durchaus ein Erlebnis gewesen, wenn bei uns zu Hause rund um die Uhr eine Johnson-Cam gelaufen wäre. Da wir einen Gutteil unseres Lebens damit verbracht haben, unsere Kinder zu erziehen, beobachte ich immer gerne andere Eltern und werte unsere eigenen Methoden aus. Nach all den Jahren könnte man meinen, ich sei ein Fachmann auf diesem Gebiet. Doch das ist leider nicht der Fall. Ich möchte jedoch kurz auf 2 Punkte eingehen, die man bei allen Menschen, die gute Eltern sein wollen, oft feststellen kann. Die oberste Priorität dieser Eltern besteht darin, ihre Kinder in Rechtschaffenheit aufzuziehen. Meine erste Beobachtung ist, dass Eltern, die sich dieses Ziel gesetzt haben, ihre Entscheidungen auf lange Sicht treffen. Anders gesagt, folgen sie mit ihren Entscheidungen nicht dem, was gerade am einfachsten wäre, sondern dem, was für ihre Kinder später im Leben und sogar in der Ewigkeit am nützlichsten ist. Sie haben anscheinend ein Gespür dafür, was gerade jetzt das Richtige wäre, damit ihre Kinder einmal das Beste aus sich machen. Diese Eltern können ihren Kindern anscheinend auch vermitteln, wie sie ihrerseits ihr Leben auf lange Sicht planen können. Oft sind Eltern versucht, Entscheidungen zu treffen, die sie vorübergehend in ein gutes Licht rücken oder ihnen das Leben kurzfristig erleichtern. Als kleiner Junge stibitzte ich einmal ein paar Süßigkeiten aus einem kleinen Laden in der Nachbarschaft. Die Schuld stand mir wohl ins Gesicht geschrieben, denn meine Mutter fand bald heraus, was ich angestellt hatte. Am leichtesten wäre es für sie gewesen, wenn sie mich ausgeschimpft und mir gesagt hätte, ich solle so etwas nie wieder tun. Doch sie wollte mir eine Lektion erteilen, die ich so bald nicht vergesse. Also ging sie mit mir zurück in den Laden und ich musste dem Inhaber beichten, was ich getan hatte und versprechen, dass ich für meine Mutter arbeiten würde, bis ich genug Geld verdient hatte, um die Süßigkeiten zu bezahlen. Der Laden gehörte der Familie des Cousins meiner Mutter. Und deshalb war es ihr sicher ein wenig peinlich, mit mir zurückzugehen, damit ich meinen Fehltritt gestehen konnte. Doch ihr war in diesem Augenblick wichtiger, was einmal aus mir werden würde, als der Gedanke, was ihr Cousin wohl von ihr hielt. Anscheinend übernehmen manche Eltern auch einen Großteil der Hausaufgaben und Schulprojekte ihrer Kinder. Wir möchten zwar alle, dass unsere Kinder gute Noten bekommen. Doch wenn Eltern die Aufgaben erledigen, die dazu gedacht sind, dass ein Schüler etwas lernt, wird das Kind in seiner Entwicklung behindert und gerät in Zukunft ins Hintertreffen. Manchmal führt der Zwang, damit anzugeben, welche hervorragende Leistungen unsere Kinder in der Schule oder anderweitig erbringen oder welche Auszeichnungen sie erhalten haben, dazu, dass wir demgegenüber blind sind, was ihnen eigentlich beim Lernen und Wachsen helfen würde. Ich glaube auch, dass Kinder, selbst wenn sie es nicht zum Ausdruck bringen können, spüren, ob ihre Eltern aus egoistischen Beweggründen handeln oder das tun, was ihrer Ansicht nach für ihr Kind am besten ist. Ich bin dankbar, dass ich rechtschaffende Eltern hatte. Sie waren zwar, wie wir alle, nicht vollkommen, gaben sich aber alle Mühe, gute Eltern zu sein. Vor einigen Jahren verspürte ich den dringlichen Wunsch, dass meine Kinder einmal so gute Menschen werden würden wie meine Eltern. Als ich darüber nachdachte und überlegte, wie ich das bewerkstelligen konnte, wurde mir klar, dass die Charakterstärke, die meine Eltern sich angeeignet hatten, und das Wissen und die Weisheit, die sie erlangt hatten, daher rührten, dass sie Herausforderungen zu meistern hatten und dass sie sich tapfer durch widrige Umstände hindurchgekämpft hatten. Ich erkannte, dass meine Kinder auch einmal vor Herausforderungen stehen würden und dass ich sie vor all den schmerzlichen Erfahrungen des Lebens weder bewahren konnte noch sollte. Wir können unseren Kindern helfen, ihr Leben auf lange Sicht zu betrachten. Die wirkungsvollste Methode besteht wohl darin, dass wir so sind, wie wir es uns einmal von ihnen erhoffen. Es ist normal, dass ein kleines Kind so sein möchte wie seine Eltern. Es kann sehr motivierend sein, wenn wir so sind, wie wir es von unseren Kindern erhoffen. Wenn sie sehen, dass wir wie Christus sein wollen, ist es wahrscheinlicher, dass auch sie ihm nacheifern wollen. Wie man mit einer Situation umgeht und warum man es so und nicht anders macht, ist auch sehr wichtig. Der zweite Schlüssel, den ich beobachtet habe, liegt darin, dass hervorragende Eltern wahre Grundsätze anwenden, wenn sie ihre Kinder unterrichten und leiten. Meines Erachtens steht die beste Zusammenfassung dieser Grundsätze im Abschnitt 121 im Buch Lehre und Bündnisse. In diesen Versen geht es um die Grundsätze dafür, wie man im Priestertum führt, doch sie treffen auch auf die Kindererziehung zu. Wir erfahren in diesen Versen, dass die Mächte des Himmels nur nach den Grundsätzen der Rechtschaffenheit beherrscht und gebraucht werden können. Wenn wir auch nur mit dem geringsten Maß von Unrecht irgendwelche Gewalt oder Herrschaft oder Nötigung auf die Seele der Menschenkinder ausüben wollen, dann ziehen sich die Himmel zurück und der Geist des Herrn ist betrübt. Einschüchterung, Zwang, Manipulation und ungerechte Herrschaft bewirken nicht die Entwicklung, die wir uns für unsere Kinder wünschen. Mit diesen Methoden kann man zwar auch Ergebnisse erzielen, jedoch nicht die, die wir beabsichtigt haben. Denn es fehlen die Mächte des Himmels. Kontrolle, Zwang und Manipulation können Gehorsam bewirken, doch Bekehrung kommt dabei nicht zustande. Wenn das Kind sich tatsächlich weiterentwickelt, geschieht dies nicht aufgrund der Ausübung von Zwang, sondern ihr zum Trotz. Ungerechte Herrschaft bewirkt kein wahres geistiges Wachstum. Dieses kann sich nur einstellen, wenn man sich selbst dafür entscheidet, das Rechte zu tun und nicht, wenn man dazu gezwungen wird. Wenn man sein Kind dazu zwingt, das Richtige zu tun, kann man dadurch stattdessen Auflehnen auslösen. Präsident Boyd K. Packer hat gesagt, die Führer sollen einladen, überzeugen, ermutigen und empfehlen. Alles mit Sanftmut und Milde. Die Mitglieder gehen gerne darauf ein, wenn der Geist sie führt. Nur eine solche Reaktion ist von sittlichem Wert. Eine Handlung ist nur dann sittlich, wenn sie dem Wesen und den Neigungen eines Menschen entspricht. Das heißt, wenn sie von Erkenntnis, Glaube, Liebe oder religiöser Überzeugung getragen ist. Angst und Zwang haben im Gottesreich keinen Raum, weil sie nicht zu sittlichen Handlungen führen und im Widerspruch zu Gottes Gabe der Entscheidungsfreiheit stehen. Ich habe festgestellt, dass gute Eltern aus Liebe zu ihren Kindern handeln, statt aus eitlem Ehrgeiz oder um ihre Sünden zu verdenken. Die Art und Weise, wie sie mit ihren Kindern umgehen, beruht auf den Grundsätzen der Rechtschaffenheit, die mit den Mächten des Himmels verbunden sind, nämlich überzeugende Rede, Langmut, Milde, Sanftmut und ungeheuchelte Liebe. Indem wir diese gerechten Grundsätze anwenden, können wir unseren Kindern helfen, ihr Potenzial zu erkennen. Dann vertrauen sie uns, anstatt sich vor uns zu fürchten. Und wir können ihnen helfen, sich auf das, was einmal aus ihnen werden soll, zu freuen. Diese beiden Grundsätze der Kindererziehung, etwas auf lange Sicht betrachten und anhand wahrer Grundsätze lehren und führen, gelten nicht nur für Eltern, sondern auch für Lehrer. Ich möchte darauf vor allem im Zusammenhang damit eingehen, dass wir mit den neuen Anforderungen für den Kursabschluss das Lernen auf neue Höhen führen sollen. Diese Anforderungen sollen uns helfen, mit unseren Schülern das Ziel von Seminar und Institut zu erreichen. Ich bin zusammengezuckt, als mir neulich jemand erzählte, wie manche auf die neuen Anforderungen reagiert haben. Sie dachten, fein, da können wir sie endlich etwas härter in die Mangel nehmen. Wir möchten unsere Schüler mit den neuen Anforderungen inspirieren und ihnen helfen und sie nicht in die Mangel nehmen. Ihnen kommt eine Schlüsselrolle zu, wenn es darum geht, den Schülern zu helfen, dass sie sich beim Lernen zu neuen Höhen aufschwingen, indem sie diese Anforderungen erfüllen. Als ich auf Mission ging, fürchtete ich mich am meisten davor, eine neue Sprache zu lernen. Dass ich in ein fremdes Land gehen, mit meinen Mitarbeitern auskommen oder auch das Evangelium verkünden sollte, machte mir keine Angst. Aber Englisch war in der Schule mein schlechtestes Fach gewesen und ich beherrschte keine Fremdsprache. Ich fragte mich, ob ich dazu überhaupt in der Lage sei. In der Sprachmission der heutigen Missionarschule hatte ich einen Lehrer, der mich wirklich inspiriert hat. Er betrachtete alles auf lange Sicht und half mir, über das Pauken von Vokabeln und Grammatik hinauszublicken. Durch ihn erkannte ich, wie wichtig es war, die Sprache zu erlernen, um anderen ein Segen sein zu können. Er stellte hohe Erwartungen an mich und die anderen Missionare, half uns aber auch mit seiner ungeheuchelten Liebe und großen Überzeugungskraft, diesen Erwartungen gerecht werden zu wollen. Ich wollte diese fremde Sprache lernen, weil er mich anspornte und an mich glaubte. Nicht, weil er es wollte, sondern weil ich es wollte. Dieses Verlangen wurde vom Herrn und von meinem Lehrer genährt, ohne dass sie Zwang ausübten. Der Einfluss dieses Sprachlehrers war einer der Gründe, weshalb ich beschloss, selbst Lehrer zu werden. Mein Vater hatte einmal einen Lehrer, der großen Einfluss auf ihn gehabt hätte. Auch wenn mein Vater schon einige Jahre tot ist, haben wir noch Aufnahmen gemacht, wie er aus seinem Leben erzählt. Ich möchte Ihnen ein Stück vorspielen, wo er über diesen speziellen Lehrer spricht. Achten Sie darauf, wie unterschiedlich er auf die zwei Lehrer reagierte. Mein Vater besuchte mich mit seinem älteren Bruder Don, eine kleine Grundschule auf dem Lande.
Als ich in die erste Klasse kam, gingen Don und ich gemeinsam zur Schule. Und ich fand es ganz toll, dass ich mit ihm dorthin ging. Ich machte von meiner Entscheidungsfreiheit Gebrauch, spazierte im Klassenzimmer umher und dachte so bei mir, dass die Schule doch eine feine Sache war. Miss Olson unterrichtete 4 Klassenstufen und anscheinend war ich eine echte Geduldsprobe für sie. Sie sagte, jetzt setz dich hin. Ich ging sofort zu meinem Stuhl, doch sie gab mir einen recht heftigen Klaps auf den Kopf, sodass ich mit der Lippe an den kleinen Erstklässlertisch stieß. Sogleich bemerkte ich, wie meine Lippe pochte und anschwoll. Und so war ich schon am ersten Tag sehr schlecht auf das Thema Schule zu sprechen. Ich dachte mir, wenn es so in der Schule zugeht, wenn die Lehrer so sind, dann mache ich in der Schule von jetzt an gar nichts mehr. Meine Mutter sorgte wohl dafür, dass ich zur Schule ging, aber ich ging nur widerwillig. Und so lernte ich in den ersten 3 Schuljahren, in der ersten, zweiten und dritten Klasse, weder lesen noch schreiben. Ich machte überhaupt nichts. Ich saß nur unbeteiligt und schlecht gelaunt herum. Doch als ich in die 4. Klasse versetzt wurde, kam Ross Coombs als Lehrer nach Collinston. Er merkte, dass ich weder lesen noch schreiben konnte. Ich konnte überhaupt nichts. Also lud er meine Mutter zu einem Gespräch ein, bei dem auch ich anwesend war. Er sagte, Mrs. Johnson, Ihr Sohn kann keine der Aufgaben lösen. Wir werden ihn wohl zurückversetzen müssen. Ich beobachtete ihn aufmerksam. Ross war ein sehr feinfühliger Mensch. Er sagte, ich glaube aber nicht, dass ihm geistig irgendwas fehlt. Hier habe ich ein besonderes Notizbuch. Es war in seiner Handschrift geschrieben. Ich sehe es heute noch vor mir, obwohl es schon viele Jahre her ist. Er sagte, Mrs. Johnson, lesen Sie ihm das hier vor und sehen Sie, wie lange er braucht, um es zu lernen, und dann soll er wiederkommen. Ich glaube, dass er ein kluger Kopf ist und vielleicht eines der intelligentesten Kinder in allen 4 Klassenstufen. Es war das erste Mal in allen 3 Schuljahren, dass ich und wahrscheinlich auch meine Mutter etwas Gutes über mich hörte. Ich ging also am nächsten oder übernächsten Tag, auf jeden Fall kurz danach, wieder zurück. Ich konnte zwar noch nicht lesen, aber ich hatte alles auswendig gelernt. Mein Lehrer sagte, jetzt zeig mir mal, was du gelernt hast. Ich sagte ihm Seite um Seite auf, was in dem Notizbuch stand. Von da an nahm er mich unter seine Fittiche und sagte, das ist ein aufgeweckter Bursche, der in der Schule gut vorankommen wird.
Mein Vater wurde tatsächlich ein guter Schüler. Er schloss sein Studium an der Universität sehr erfolgreich ab und wurde Zahnarzt. Die Bildung seiner Kinder war ihm stets wichtig. Ich habe mich oft gefragt, wie alles ausgegangen wäre, wenn mein Vater keinen Lehrer wie Ross Coombs gehabt hätte. Ist Ihnen aufgefallen, wie Ross Coombs meinen Vater erkennen ließ, was er erreichen konnte und dass er keinen Druck auf ihn ausübte? Er half meinem Vater, einen Versuch zu machen und Erfolg zu haben. Dazu musste Mr. Coombs mehr tun als üblich. Es wäre einfacher gewesen, meinen Vater vor sich hin dümpeln zu lassen, aber er ging auf ihn zu und half ihm. Dasselbe können wir für unsere Schüler tun. Manche kommen sich vielleicht unzulänglich vor, andere sind vielleicht aufsässig, wie mein Vater es war. Wir können all unseren Schülern am besten helfen, indem wir uns im Umgang mit ihnen und im Unterricht an wahre Evangeliumsgrundsätze halten. Manchmal möchten wir etwas tun, was uns, so glauben wir, gut aussehen lässt, was aber für unsere Schüler nicht das Beste ist. Als ich mit dem Seminarunterricht anfing, war ich der einzige Lehrer. Ich weiß noch, dass ich einmal eine Klasse hatte, die besonders groß, unruhig und undiszipliniert war. Eines Tages kam ein anderer Seminarlehrer vorbei, um sich ein paar Unterlagen von mir abzuholen, und zwar genau in der Zeit, als ich diese Klasse unterrichtete. Der Gedanke, dass er sehen könnte, dass ich meine Klasse nicht ganz im Griff hatte, war mir peinlich. Und so teilte ich meinen Schülern mit, dass wir einen Gast erwarteten und uns alle anstrengen sollten, einen makellosen Eindruck zu hinterlassen. Sie waren einverstanden. Der Lehrer kam und die Schüler spielten ihre Rolle mit besonderer Hingabe. Sie hoben alle die Hand, wenn ich eine Frage stellte, und gaben ausgezeichnete Antworten. Ein Schüler überrumpelte mich, indem er ungebeten fragte: Bruder Johnson, kann ich Zeugnis geben? Ich erwiderte, dass er bis zum Ende des Unterrichts warten müsse, wie alle anderen auch. Der andere Lehrer erhielt einen flüchtigen Eindruck von einer unglaublich aufmerksamen Klasse, aber es war ein Schwindel. Wir spielten ihm etwas vor, damit ich mich nicht dafür schämen musste, wie es wirklich in der Klasse zuging. Mein Beweggrund war egoistisch. Es ging mir nicht um das Wohl meiner Schüler. Übrigens rächte sich das später im Schuljahr an mir. Ich erhielt unerwartet Besuch von Stan Peterson, dem damaligen Administrator von Seminar und Institut. Nach Schulschluss unterhielt ich mich noch mit ein paar Schülern in meinem Büro, als Stan hereinkam. Die Schüler verließen nach und nach das Gebäude, weil sie merkten, dass Stan mit mir sprechen wollte, aber eine Schülerin blieb zurück. Ein, zwei Minuten später fragte ich sie, ob ich noch etwas für sie tun könne. Sie erwiderte: Bruder Johnson, kann ich noch Zeugnis geben, bevor ich gehe? Ich wurde rot und sie grinste beim Weggehen. Manchmal sind wir versucht, anstelle von milde Sanftmut und ungeheuchelter Liebe Druck auszuüben oder andere zu manipulieren, weil sich der gewünschte Fortschritt bei unseren Schülern nicht einstellt. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass Zwang und Manipulation nicht zur Bekehrung führen. Eine der Anforderungen für den Kursabschluss besteht beispielsweise darin, dass man den Leseauftrag aus den Heiligen Schriften erfüllt haben muss. Die Art und Weise, wie wir unseren Schülern dabei helfen, wird sich darauf auswirken, was für Erfahrungen sie mit dem Lesen machen. Wir wollen, dass sie lesen und mit wirklichem Vorsatz fragen. Es reicht nicht aus, dass sie sich beim Seminar oder Institut etwas durchlesen und ein paar Fakten auswendig lernen. Wir wollen das geistige Wachstum fördern, das für unser Ziel so entscheidend ist. Carl G. Maeser war ein hervorragender Lehrer, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts großen Einfluss auf das Bildungswesen der Kirche hatte. Ein Biograf schrieb über ihn: Er war ein Lehrer. Ein Lehrer mit tiefgreifendem Einfluss. Er mochte seine Schüler und hatte die außergewöhnliche Fähigkeit, sie so zu inspirieren, dass mehr aus ihnen wurde, als sie sich jemals hätten vorstellen können. Er hatte keine starren Regeln, aber hohe Erwartungen. Er forderte keinen unbedingten Gehorsam, sondern löste in seinen Schülern den Wunsch aus, besser sein zu wollen, als sie waren. So ein Lehrer wäre ich gern. Ich hoffe, dass wir alle fähig sind, langfristig zu denken und unseren Kindern und Schülern zu helfen, mehr aus sich zu machen, als sie sich vorstellen können. Ich hoffe, dass wir unseren Kindern und Schülern helfen können, Fortschritt zu machen, indem wir uns streng an die Grundsätze der Rechtschaffenheit halten, die mit den Mächten des Himmels verbunden sind. Wir sind in diesem heiligen Werk auf die Mächte des Himmels angewiesen. Ohne sie können wir es nicht verrichten. Ich schätze Sie sehr und danke Ihnen für all Ihre Arbeit und für Ihre Liebe zu unseren jungen Leuten. Ich weiß, dass unser Vater im Himmel lebt und dass sein Sohn Jesus Christus lebt. Sie haben eine vollkommene Sicht auf uns, unsere Kinder und unsere Schüler, und wenden im Umgang mit jedem von uns ausschließlich die Grundsätze der Rechtschaffenheit an. Mögen wir uns alle darum bemühen, Ihnen als Eltern und Lehrer ähnlicher zu werden. Im Namen Jesu Christi. Amen.